Happy Shooting, Folge 439, der Digital Dingens Optimizer.
Die heutige Sendung wird euch präsentiert von
Jimdo und enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ach, und das neue Jahr läuft und läuft und läuft.
Du hast immer so eine lustige Betonung, wenn du die Sponsoren nennst.
Ja, ich bin immer sehr motiviert.
Beschwungenes.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Wobei, es passt ja, der George Nussbaumer, der uns hier die Intro gesprochen hat, der ist ja auch immer so beschwungen, oder? So.
Ja, natürlich.
Und hier sind eure, das ist echt, also ich finde das ja, das hat...
Große Klasse.
Das hat ja schon echt so ein bisschen Frühstücksradio-Flair hat das ja.
Ja, finde ich total geil.
Ah, ja.
Immer noch nach wie vor
genau,
sehr cool.
Genau, es ist schon Mitte Januar. Aber das ist noch, also wir machen ja wieder Zeitreise, weil wir nehmen die Sendung ja einen Monat vorher auf, wegen Chris-Reisetätigkeiten. Also ich bin nicht da und bin wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo in der tiefen Danakil-Wüste in Äthiopien und versuche gerade irgendwie den Weg auf einen Vulkan hochzufinden. Sowas in die Richtung passiert da wohl gerade.
Okay.
Ja, und bringe wieder hoffentlich schöne Bilder mit. Und deshalb, ja, mal schauen. Nicht so ganz tagesaktuell jetzt, aber wir haben trotzdem schöne Themen, oder?
Ich denke schon. Wir haben ein bisschen was zusammengestellt, was ihr uns geschickt habt. Das können wir vielleicht noch vorweg an dieser Stelle sagen. Wenn ihr interessante Themen habt, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die einfach an info@happyshooting.de. Und nicht traurig sein, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, aber es kommt eigentlich alles mal dran. Genau, was haben wir denn diesmal rausgesucht?
Ach so, ja, es geht erstmal so ein bisschen, es geht um Kamerastrudel.
Es geht um Blende 0.7 am Großformat.
Genau, es geht um 365 Tage Darth Vader.
Na, der Film ist jetzt auch schon wieder alt. Dann geht's um Überbelichtung und schwarze Streifen.
Genau, dann geht's um Schwarz-Weiß und wie man daraus Farbe macht.
Es geht um die Welt der Fotografie.
Oh ja, sehr schön. Dann hat uns Thomas eine Frage geschickt per Audio um die Belichtungsmessung im Bulb-Modus.
Genau, dann geht's um den Selfie-Stick oder auch
nicht. Eben nicht.
Um eine Selbsthilfegruppe.
Also jetzt nicht abschalten, es geht heute nicht um den Selfie-Stick. Nein, wir versprechen, dass wir da heute nichts machen. Und es geht um MFT-Diagramme. Ach,
ja, Technik. Aber machen wir nur ganz kurz. Ja, und anfangen wollen wir natürlich mit einem Geräuschrätsel. Dazu ziehe ich mal ganz professionell die Musik runter. Zack, welches ist
es? Bang. Ich ziehe mal ganz professionell die Musik. Das ist diese Terminologie ist klasse. Ich ziehe mal die Musik runter. Ne? Also wenn mich jemand runterzieht, dann hat er mich irgendwie schräg angemacht oder so.
Ja, wie auch immer. Ich spiele mal das Band ab. Das hat uns Tobias geschickt.
Das ist ein kleiner Roboter. Oh, das ist noch nicht fertig.
Ja, ist wieder zusammengefahren irgendwie.
Die Geräusche sind klasse. Heute, wenn du heute so Kameras hast, ne, so die Smartphone-Kameras, die machen das dann auch, aber halt mit aus dem Lautsprecher.
Ich
hätte gerne mal eine Kamera ab, die erstmal so das virtuelle Objektiv ausfährt und
Springstüngel. So mit Verzögerung. Ne? Du drückst auf den Auslöser und dann passiert erstmal noch gar nichts, sondern spielt erstmal Geräusche ab.
Das Scharfstellgeräusch.
Ja, das wäre doch geil.
So, wir nehmen trotzdem wir hier die Sendung voraufnehmen, aber natürlich müssen wir sie irgendwann aufnehmen. Es ist der 15. Dezember. Wer jetzt live zuhört, hat jetzt die Chance, nochmal eine Frage hier auch reinzuwerfen, die wir dann am Ende der Sendung beantworten. Das könnt ihr auch zum Beispiel auf Twitter machen mit dem Hashtag HSFrage. Es gibt in der Happy Shooting Community einen Thread zu dem Thema, einen Fred mit Fragen, die könnt ihr dahin als Kommentar da ranhängen. Das findet ihr auf happyshooting.de/community und beim Boris Nienke Foto auf Facebook gibt es auch noch eine Möglichkeit. Foto.
Ich finde es immer noch toll. Nochmal danke für diese Jingles. Wenn auch ihr dem Chris einen Jingle schicken möchtet.
Ich will sowas gar nicht haben.
Na gut, dann schickt mir einfach mehr.
Weil, nee, weißt du, was dann passiert? Dann bist du, dann spielst du das jedes Mal ab, wenn ich irgendwie chrismarquardt.com sag oder so. Und ich will das vielleicht gar nicht, aber ich habe ja keine Kontrolle. Ja,
natürlich nicht. Du bist mir ausgeliefert. Ja. Sollen wir mal
schickt Hilfe.
mal zum Fotofakt zur Folge 439 kommen?
Nein, bevor wir das tun, machen wir zuerst. Machen wir zuerst.
Ja.
Die Reihenfolge passt.
Sehr gut.
Der Dieter hat uns wieder was zusammengestellt.
Er schreibt: Guten Abend. Als gute Nachtgeschichte präsentiert euer aller Boris der werten Hörerschaft nun die Fotofakten dieser Sendung. Also jetzt müsst ihr euch wieder so ein Lagerfeuerknistern vorstellen. Ist schön, so, wenn die Leute sich das morgens auf dem Weg zur Arbeit anhören.
Nee, ein Schallplattenknistern.
Oh, auch schön.
Das würde ja passen, so die gewählte Ausdrucksweise. Da würde ja so eine Langspielplatte, vielleicht sogar eine Shellac 78er, ne, so ein bisschen. Da müsstest du aber auch irgendwie so mit so ein bisschen komischem EQ noch arbeiten. Aber das machen wir jetzt nicht.
Du machst das eigentlich schon
einfach
sehr gut.
Mal vor.
Ja,
lies
also,
doch einfach mal vor.
Lasset uns gleich mit dem Highlight beginnen. Das Trimble DSS 439 ist eine Profilösung, um hochauflösende Ortho-Fotos mit höchster Genauigkeit auch als Ortho-Mosaik zusammenzusetzen. Mit einer 39-Megapixel-Mittelformatkamera, einem satellitenunterstützten Trägheitsnavigationssystem, einem Flugmanagementsystem und der zugehörigen Software ist es ein leichtes, Fotos in mehreren Wellenbereichen aufzunehmen und automatisiert zu verarbeiten. Sich derobhalben in Schulden zu stürzen, um das Equipment zu kaufen, wird wohl für die wenigsten Sinn ergeben. Was wäre eine Fotofaktensammlung ohne Kata-Produkte? Bei 439 gibt es derer sogar zwei. Es bieten sowohl der Kata KTDLL 439DL Light Shoulder Bag als auch das Kata KTDC 439 Digital Case ausreichend Platz für die kleine Kameraausrüstung, um dem drögen Alltag entfliehen zu können und nicht vor der elektrischen Oma zu versauern. Liebe Grüße, Dieter.
Die elektrische Oma. Den hatte ich auch nicht wirklich parat. Musste ich nachgucken. Hat uns ja wieder so ein paar Links hier auch zur Sprache mitgegeben. Die elektrische Oma, Link auf Retropedia, saloppe Bezeichnung eines Fernsehgeräts im Volksmund, wurde nach eigenen Erfahrungen auf jeden Fall in den 70er und 80er Jahren gebraucht. Möglicherweise spiegelt sich hier die Betreuungsfunktion für Kinder wider, die von genervten Eltern vor dem Fernseher geparkt werden. Die elektrische Oma.
Ja.
Da,
Vollmond finde ich gut.
Im Vollmond. Vollmond, na, der, ja. Vollmond Nuss, bitte.
Ja.
Vollmond Nuss.
Es ist sehr schön.
Ich wittere einen Titel für diese Sendung.
Weißt du, was auch schön ist?
Dass wir Hilfe haben.
Sehr schön ist das.
Sehr schön, ne? Das ist tatsächlich
schon.
Das ist tatsächlich klasse, weil mittlerweile sind es tatsächlich derer vier Leute.
Was?
Die helfen hier, Show zu noten. Also, die, wenn ihr auf, bewegt, okay, jetzt mal ganz kurz, ne, nehmt alle mal Päuschen, es sei denn, ihr fahrt Auto oder bedient gerade gefährliche Maschinen. Geht mal an euren Webbrowser, gebt da mal happyshooting.de ein und schaut euch die Sendungsnotizen, die Shownotes zu der Folge 439 oder eine ganze Menge davorliegender Folgen an. Und ihr werdet feststellen, dass da ganz klasse, tolle Texte drinstehen. Also bisher war das immer so Link und dann zack, einfach ein Link und fertig. Jetzt wird da tatsächlich immer noch ein bisschen mehr ausgeführt, was machst du für Geräusche?
Mein Stuhl zerlegt sich hier, mach einfach weiter.
Klunk weg war. Nein, also die Shownotes sind ausführlicher, damit ist es einfach ich kann so nicht arbeiten. Ich reise ab. Nein, also die Shownotes sind einfach klasse, weil sie jetzt tatsächlich einen deutlichen Mehrwert haben in Form von Findbarkeit. Wenn man das in die Suche eingibt, findet man es besser. Die Links sind aussagekräftiger. Es ist eine coole Sache und da wollte ich jetzt einfach mal Danke sagen und der Also, ich sage jetzt einfach mal kurz ganz stellvertretend für alle, sag ich mal, dem Alex, dem Sebastian, dem Dieter und dem Peter, danke, dass ihr hier so tatkräftig mithelft. Und wenn noch jemand Bock hat, einfach melden. Wir können auch nochmal zwei Shownoter gebrauchen. Dann muss nicht immer jede Woche irgendwie und so. Muss eh niemand, das ist ja kein Muss.
Ja, ich lache nicht über die Shownoter, ich finde das große Klasse.
Shownoter, das würde ich jetzt nicht gefallen lassen, dass Boris euch auslacht.
Nein, es hat sich beinahe die Rückenlehne von meinem Stuhl verabschiedet, während ich mich gegengelehnt habe. Da hat wirklich nicht viel gefehlt.
Das wäre dann so wie damals bei, wie war das, genau, Leo Laporte, der im Live-Videostream ist in seinen Sitzball geplatzt.
Ja, ich erinnere mich.
Ich muss das mal kurz, das gibt es nämlich natürlich hier, diesen Fitnessball hier.
Ja, da war ich schon gerade nah dran, ja.
Das ist klasse, also das ist, Moment, Entschuldigung, ich verlinke das mal in den Shownotes, beziehungsweise die Shownoter verlinken das in den Shownotes.
Ich habe das damals gehört in dem Podcast und habe das dann extra nochmal auf YouTube reingezogen.
Das ist das Beste, ne? Du siehst erst, wie er so langsam geht er nach unten, ne? So, du merkst, das Ding verliert jetzt plötzlich sehr rapide Luft,
ja.
Und dann so wumm, sackt er so 10 cm ab und plötzlich zack, ist er weg. Zack, weg. Das ist immer noch,
sehr geil.
Immer noch eine Sache. Also das wäre dir jetzt fast passiert mit dem Stuhl. Aber wir reden ja jetzt heute über Fotografie.
Ich bin hier irgendwie gegen so einen Hebel gekommen und dann, ja. Good. Sehr gut.
Es geht weiter mit Fotografie. Zur Auflösung von Objektiven. Der Philipp hat was geschickt. Hi, ihr zwei. Mal wieder Auflösung. Und zwar nicht Auflösung der Aufgabe, sondern Auflösung von Objektiven. Bei Zeiss ist ein toller Beitrag zur physikalischen Messung des Auflösungsverhaltens von Objektiven. Sehr schön verständlich sind die Zusammenhänge hier dargestellt, bevor wieder niemand braucht, so viel Auflösung kommt. Hier auch einer der einleitenden Sätze des Autors, der spricht mir und euch sicher auch aus der Seele, wenngleich der jeweils andere Teil des Satzes. Zitat: Und wem das alles doch zu viele Kurven und Zahlen sind, der kann sich damit trösten, dass man die für gute Bilder ehrlich nicht braucht. Denn Fotografie ist vor allem auf ein auf Erfahrung beruhendes Handwerk. Aber es macht natürlich Spaß, sein Werkzeug besser zu verstehen. Oh, das kann ich so unterschreiben.
Mhm.
Und frei nach eurem Credo schreibt er weiter, auch mit einer Holger kann man tolle Bilder machen, aber gerade als technikaffinen Menschen macht es halt doch einfach Spaß, sich mit der Physik dahinter zu beschäftigen.
Jo, ja, das ist von Zeiss, das ist ein PDF, da geht's um diese MFT-Diagramme, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Da wird halt in diesem PDF von ganz Anfang ganz einfach und sehr leicht verständlich geschildert, wie man denn die optische Qualität, die Abbildungsleistung eines Objektives messen kann. Und warum das eigentlich ein Problem ist und interessant ist, gleich irgendwie auf den ersten Seiten zu sehen, wie denn mal so ein im Labor erzeugter einzelner Bildpunkt in der Abbildung aussehen kann. Je nachdem, ob das dann eben eine schlechte Abbildung ist am Rand eines Weitwinkels oder nicht ganz scharf ist oder Aberrationen auftreten. So ein Punkt ist selten nur ein Punkt, sondern es hat sehr hübsche Formen und Anmutungen. Daneben ist dann so ein kleines Quadrat abgebildet, wie groß ein Pixel wäre bei einer Vollformat 12-Megapixel-Kamera. Und da sieht man schon mal, worüber man eigentlich so spricht. Ja, und dann geht das
MFT,
eben...
MTF heißen die übrigens. Ich habe vorhin MFT gesagt.
MFT, MTF. Habe ich eben auch gesagt, weil es da auch steht.
Ich habe gerade versucht rauszufinden, wofür das eigentlich steht.
MTF. Steht auch im Titel eigentlich, MTF. Naja, ist auch egal.
Ist das die Modulation Transfer Function? Ja, das ist das. Die Modulationstransferfunktion. Modulationsübertragungsfunktion.
Ja, siehst du wohl. Und da geht's eben um diese Linienpaare, wie das gemessen wird und warum das eben nie ans Optimum rankommt. Und alles sehr schön zerlegt, geht dann eben über diesen Punkt, über den Sinus bis hin zu diesem Diagramm. Ja, also wen mal diese technische Seite interessiert und wie man die Auflösung und die Abbildungsleistung von Objektiven so misst und wie man diese Diagramme lesen kann, der kann sich mal dieses PDF reinziehen.
Genau, und man kann eigentlich ohne tolle Zahlen auf MFT-Charts, kann man keine guten Bilder machen. Das geht nicht.
Nee.
Es muss also tatsächlich, ne, so mindestens in drei Zeitschriften muss so ein Objektiv auch den Platz für das Schärfste gewonnen haben, sonst braucht man sich das gar nicht zulegen. So.
Sehr schön.
Oder?
Ja.
Ist doch so.
Im Chat steht...
Und das von mir.
ihr habt gerade eine halbe Rumkugel auf den 24-Zöller gespuckt.
Was denn? Wie denn? Weswegen denn?
Ja, wegen Leo angucken.
Ach so, wegen Leo Laporte.
Leo Laporte.
Von seinem Ballfeld, von seinem Ballplatz.
Sehr schön.
Tja, das ist gut. Warum denn nur eine halbe Rumkugel?
Ja. So,
du hast was über Selfie-Stick gesagt in der Intro.
Ja, das ist...
Aber dabei geht es ja gar nicht um Selfie-Stick.
Der Björn hat uns, ja, so statt Selfie-Stick vielleicht, der Björn hat uns ein Video gelinkt, das finde ich ja mal so abgefahren. Das ist so ein bisschen gedreht, so wie für eine Selbsthilfegruppe unter dem Titel I'm an Instagram-Husband. Also ich bin ein Instagram-Ehemann. Da geht es eben darum, dass die Frau das Leben auf Instagram protokollieren möchte, um der ganzen Welt zu zeigen, wie toll denn das gemeinsame Eheleben nicht so ist. Und er muss die Fotos machen. Und da sieht man halt so verschiedene Fallbeispiele, wie er dann so dasteht und völlig gelangweilt irgendwelche Bilder macht. Ich fand den Humor grandios. Wobei ich gestehen muss, dass es bei mir hier zu Hause wahrscheinlich eher umgekehrt wäre.
Achso, ich wollte gerade fragen, wie oft hast du dich da selbst wiedererkannt?
Also gar nicht, weil also ich habe zwar einen Instagram-Account, aber bin da noch gar nicht aktiv. Aber wenn wir irgendwie unterwegs sind und irgendwie Quatsch, ich irgendwas twittere, also Quatsch ist es ja nicht immer, also manch einer wird es vielleicht als Quatsch sehen. Also wenn ich irgendwas twittere oder ein Foto mache, was weiß ich, so Füße irgendwo auf Grund, dann bin das eigentlich meistens eher ich. Und nicht Tanja. Also eigentlich müsste Tanja sagen, I'm an Instagram-Wife. Aber wer weiß, vielleicht kann sie ja bei dieser Selbsthilfegruppe dann auch aufgenommen werden.
Also Jochen M. im Chat sagt, hat einen schönen Begriff hier gerade reingehauen. Die Selfie-Hilfegruppe.
Selfie-Hilfegruppe.
Genau.
Ja, fand ich jedenfalls ein tolles Ding und ist natürlich Instagram-Werbung, aber sehr schön gemacht.
Ach, ja.
Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir sind ja hier happyshooting.de, Folge 439. Seid ihr auch ein Instagram-Husband oder Wife? Wie läuft denn das bei euch so? Bin mal gespannt. Ja. So. Wir müssen ein bisschen...
Was?
Bisschen Eigenwerbung machen, ne?
Müssen wir nicht,
aber wir wollen.
Ihr müsst es ja auch nicht hören. Ihr könnt doch einfach weiterspulen und sagen, nö, das interessiert mich nicht. Aber da könntet ihr möglicherweise bis zu 99 Euro nicht sparen. Ne? Das ist ja...
Pech gehabt.
Hier, ne? Dann habt ihr Pech gehabt. Also das ist... Nein, nur mal ein kurzer Hinweis. Es gibt einen... Wir haben ja die Villa-Workshops 2016, die dann jetzt dann losgehen. Da kommen ja dann hier der Mensch-Workshop im Juni. Im Oktober ist der Technik-Workshop, im September ist der Gestaltungs-Workshop und im April ist der Licht-Workshop, der übrigens, glaube ich, jetzt fast voll ist. Also die fangen jetzt echt schon an wegzubrechen. Und ich habe ja schon mal einen Newsletter rumgeschickt mit einem Rabatt, wer da zuschlagen möchte. Es gibt die Möglichkeit, bis zu 99 Euro zu sparen.
Dieses Jahr.
2016, dieses Jahr, genau.
Genau.
Also ihr könnt bis zu 99 Euro sparen, wenn ihr euch für mehr als einen dieser Workshops anmeldet. Und das haben tatsächlich schon einige getan. Und dann bekommt ihr einen Rabatt von 10% auf den Workshop. Und das ist gültig bis zu vier Villa-Workshops im Jahre 2016.
Sehr cool.
Ja, und wir verlinken einfach das Newsletter nochmal, weil diese Aktion geht noch bis zum 31. Januar 2016. Also jetzt noch 14 Tage, wenn die Sendung hier rauskommt. Und da müsst ihr zugeschlagen haben, sonst geht's halt nicht mehr.
Jo, und wer zu den Schlossgespenstern, hier zum Schloss Berlepsch kommen möchte, was mit Sicherheit wieder großer Spaß wird, oder zu einem Make-up-Workshop kommen möchte, die ich ja anbiete, oder hier zu meinem Posing-Workshop nach Nordheim, das findet ihr auf shop.ensonic.de. Da gibt's auch im Newsletter einen Rabattcode, also da schaut einfach mal auf foto.ensonic.de. Ich glaube, /Newsletter geht inzwischen auch. Da könnt ihr euch anmelden und im Newsletter findet ihr dann einen Rabattcode.
Einen Rabattcode?
Rabattcode, genau.
Das muss man auch so betonen. Ja. Ein Rabattcode.
Ein Rabatt.
Gut, also haut rein, ihr kriegt hier tolle Sachen und
genau.
Das macht auch Spaß.
Und noch viel mehr Spaß.
Ach so, jetzt sind wir natürlich gerade in dem Werbeflow.
Ja, wir sind gerade drinnen.
Ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir sind auch im Jahr 2016 wieder unterstützt von Jimdo. Jimdo, der Website Baukasten. Früher war das ein Schimpfwort, Website Baukasten. Heute können die was und machen richtig klasse Websites mit tollen Templates und sehr professionellem Design. Und da könnt ihr immer noch sparen, und zwar 20% auf alle Pro-Pakete. Normal kostet das 5 Euro im Monat, so ein Pro-Paket. Und das ist eh schon ein guter Preis. Und wenn ihr da nochmal 20% drauf spart, mit dem Code Knollepolle, dann kostet er noch 4 Euro im Monat. Und das ist sagenhaft günstig und ihr bekommt eine Menge dafür, unter anderem einen Shop und Blogs und Drag und Drop editieren. Also das kann quasi jeder, der mal so ein bisschen auf dem Web rumklicken kann, kann sich damit eine professionelle, gute Website bauen.
Mit Smartphone-App und Tablet-App.
Mit Smartphone-App, von der aus man alles tun kann. Also bloggen und Bilder hochladen und Fotos in die Gallery stellen. Und es ist wirklich, das ist, also man muss es mal ausprobieren. Auch gratis übrigens, wenn ihr auf happyshooting.de/Jimdo geht, könnt ihr das dort auch natürlich entsprechend erstmal umsonst testen. Und da kostet, also das sieht auch trotzdem sehr gut aus, weil da ist dann unten im Footer, unten im Fuß der Website ist so ein Logo von Jimdo drin, aber das ist nicht groß. Und also ich würde es ja tatsächlich erstmal einfach so für Ume testen.
Ausprobieren, einfach und testen, ihr könnt, Layouts durchspielen.
Genau, und ihr könnt übrigens auch was gewinnen. Und zwar läuft jetzt im Januar eine Aktion, die Built with Jimdo Aktion, die, also übersetzt heißt das so viel wie gebaut mit Jimdo. Wenn ihr ein Selfie von euch mit eurer Website macht, also neben dem Bildschirm grinsen oder Duckface, wie sich das so gehört bei Selfies, oder auf dem Laptop, auf dem Schoß, wie auch immer, Bild mit euch und der Website, und dann postet ihr das auf Twitter oder auf Instagram mit dem Hashtag Built with Jimdo, B-U-L-T B-I-T-H, Jimdo, dann könnt ihr ein paar coole Sachen gewinnen. Und zwar nicht nur so Goodies wie irgendwie T-Shirts und was weiß ich, andere Goodies, sondern die haben dann tatsächlich auch richtig professionelle Beratungen. Also so hier, du willst wissen, wie deine Business-Website machen sollst, wir erklären es dir. Oder das Jimdo-Handbuch, was auch hilft bei der ganzen Geschichte. Oder eine SEO-Beratung, also wie schaffe ich es, dass meine Website höher in den Suchmaschinen auftaucht? Das sind ja immer typische Fragen. Ich habe eine tolle Website, aber die findet keiner. Ja, das könnt ihr gewinnen bei der Aktion Build with Jimdo. Jetzt müsst ihr euch dieses Hashtag aber nicht merken, sondern ihr geht einfach auf happyshooting.de/Jimdo und dort ist das alles nochmal genau erklärt. Tja, und wir...
Finde ich gut, gerade bei diesem Hashtag.
Ja,
das also Jimdo, wir haben euch lieb, aber dieses Hashtag.
Ich habe es Ihnen schon gesagt, aber da war das schon entschieden. Ich glaube, ja. Das ist ja, das ist bei der Lokalisierung. Wobei, man muss sagen, es ist eine deutsche Firma, die kommen aus Hamburg.
Na eben, das ist ja gerade das, was mich wundert.
Die sitzt in Hamburg, aber es ist irgendwie, naja, aber egal.
Gebaut also, war wahrscheinlich auch zu holzig.
Deshalb schicken wir euch auf happyshooting.de/Jimdo, da könnt ihr euch das nochmal alles anschauen. Das Hashtag ist da zu copy-pasten. Packt das mal da in eure Bilder, Links, Tweets. So,
und sehr
dann
schön.
Wird automatisch aus diesen Bildern mit diesem Hashtag werden immer wieder Gewinner erkoren und macht da einfach mal mit.
Ja, genau.
Und wir bedanken uns bei Jimdo ganz, ganz herzlich für die Unterstützung.
Genau. Und wenn wir mal eure Seite angucken und besprechen sollen, dann schickt uns die an info@happyshooting.de.
Genau.
Ne? So machen
und
wir
jetzt das. Und jetzt kommt der Thomas.
Jetzt kommt der Thomas. Ups, ich muss hier nochmal Enter drücken. Der hat uns einen Audiokommentar geschickt und der klingt so.
Servus Boris, servus Chris. Also zunächst einmal vielen lieben Dank für einen tollen Podcast. Der versüßt doch immer wieder jeden Stau und Stau ist doch etwas, was ich jeden Tag unter Anführungszeichen genießen darf. Wenn ich wieder nach Wien reinfahre nach der Arbeit, vor allem jetzt zur Weihnachtszeit, desto näher der 24. rückt, desto schlimmer wird der Verkehr. Aber gut, um das soll es jetzt nicht gehen. Ich hätte eine kleine Frage an euch und zwar geht's um Belichtungsmessung, also Berechnung der Belichtungsdauer beim Bulb-Modus. Ich habe da schon einiges gelesen, muss aber gestehen, ich habe es irgendwie noch immer nicht so ganz verstanden. Eine Anleitung hat gesagt, okay, man soll mal zum Beispiel mit dem A-Modus bei Nikon, also der Zeitautomatik müsste es jetzt glaube ich sein, ja, einfach messen, wie lange würde die Kamera bei der Blende belichten. Dann schreibt man auf den manuellen Modus um. Und dann je nachdem, wenn ich jetzt eine Blendenstufe das verstelle, muss ich dann die Zeit verdoppeln. So irgendwie, ich habe es irgendwie dann nicht so ganz verstanden, habe es auf anderen Seiten nachgelesen, die haben wieder was anderes gesagt. Und jetzt sollte ich euch beide fragen, wie würdet ihr sagen, berechnet man für den Bulb-Modus die Belichtungsdauer? Ich sage schon mal danke für die Antwort und wünsche euch frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss, Servus und liebe Grüße aus Wien, Thomas.
Super. Also das nenne ich jetzt mal Fluxkompensator. Wir nehmen diese Sendung vor Weihnachten auf, strahlen sie nach Weihnachten aus mit einem Audiokommentar, der euch einen guten Rutsch wünscht. Also das ist nach.
Ja, das gilt dann halt für Ende 2016. Ja, also erste Antwort zu dem Thema, natürlich völlig eigennützig, komm auf einen Villa-Workshop, dann lernst du das.
Da können wir es direkt ausprobieren.
Oder auf Klostergeister, wobei der 2016 schon ausverkauft sein dürfte. Da ist jetzt, glaube ich, die Warteliste aktiv. Aber trotzdem, also das sage ich jetzt mal, das sage ich jetzt aber aus einem ganz einfachen Grund, weil es ist tatsächlich nicht so leicht, dass hier per Audio so mal eben schnell zu erklären, dass es alle verstehen. Und auf dem Workshop gibt es 2-3 Übungen und plötzlich macht es Klick und dann kann das jeder. Also das ist so, Belichten lernen ist so am lebenden Objekt einfach leichter zu lernen, das schon. Ja, ansonsten geht es immer so um dieses, ja, wie übertrage ich denn jetzt das? Also du kannst natürlich den Belichtungsmesser in deiner Kamera verwenden und da quasi einfach messen. Da macht die Kamera eine automatische Messung, gibt dir Zahlen für Blende, für Belichtungszeit, für ISO und so weiter, je nachdem, auf was deine Automatik steht. Und die kannst du dann nehmen, diese Zahlen, und die kannst du erstmal generell übertragen auf den manuellen Modus. Also du schreibst dir quasi oder merkst dir, wo die Blende stand, wo die Belichtungszeit stand, wo die ISO stand, und dann stellst du die Kamera auf manuelle Belichtung um, also auf M, und dann stellst du diese Zahlen dort genau wieder ein. Das erstmal so klar, oder Boris?
Ja, also klar. Ja. Also automatisch
kann man generell so
auf manuell übertragen, dann hast du einen Startwert.
Dann hast du auch die gleiche Belichtung. So, und jetzt geht es vermutlich darum, weil die Kamera kann, heute können die Kameras in der Regel nur maximal bis 30 Sekunden automatisch belichten. Jetzt möchtest du aber vielleicht 2 Minuten lang belichten. Mhm. Das heißt, oder dann machen wir erstmal 1 Minute lang. Also länger als die Kamera automatisch kann. Jetzt würdest du quasi die Kamera so einstellen, dass die dir so eine Zeit ausgibt, die noch innerhalb dieser 30 Sekunden liegt. Lass mal gerade auf 30 Sekunden liegen zum Beispiel. Und jetzt sagst du, ja, jetzt will ich aber 1 Minute lang belichten.
Lass uns mal ganz konkrete Werte nehmen. Sagen wir mal, Blende und Belichtungs... Blende ist jetzt mal gerade scheißegal, die ist irgendwie eingestellt. Dein ISO steht auf 3200 und deine Kamera sagt dir, 30 Sekunden musst du belichten.
So, und jetzt kannst du an diesen 3 Parametern irgendwie drehen und jeder dieser Parameter verändert die Belichtung, also sprich, wie hell das Bild rauskommt. Und jetzt kannst du aber natürlich an zum Beispiel 2 Parametern drehen in unterschiedliche Richtungen und dann bleibt die Belichtung gleich, also die Menge Licht, die auf dem Bild landet oder die Helligkeit des resultierenden Bildes. Das heißt, was da quasi empfohlen wird, ist, du nimmst diese Werte und machst den, zum Beispiel die Belichtungszeit länger und machst dafür die Blende kleiner, dass dann weniger Licht durchkommt. Das bedeutet im konkreten Fall, lass uns jetzt mal aus den 30 Sekunden, die dir deine Automatik vorgeschlagen hat, 1 Minute machen. Also du verdoppelst die Zeit, die die Kamera belichtet. So, das heißt, du hast erstmal ein Bild, was irgendwie wahrscheinlich doppelt so hell wird, weil halt doppelt so lange Licht reinfällt.
Ziemlich wahrscheinlich sogar.
Und jetzt, um das wieder auf die alte Belichtung zurückzubringen, müsstest du die Blende 1 Blendenstufe, oder ja, man nennt sowas eine Verdoppelung oder eine Halbierung, nennt man immer 1 Blendenstufe, müsstest du dir jetzt 1 Blendenstufe dunkler machen oder die Blende 1 Blendenstufe kleiner machen, weil du hast die Belichtung 1 Blendenstufe länger gemacht. Das kompensiert sich dann.
In diesem Fall würde ich den ISO-Wert nehmen.
Oder wir nehmen den ISO, weil den hast du jetzt 3200 angesetzt. So, das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, aus der halben Minute eine ganze zu machen, haben also 1 Blendenstufe mehr verlängert, also die Belichtungszeit verlängert, und jetzt nehmen wir diese 3200 ISO, und wenn wir die halbieren, dann haben wir die wieder um 1 Blendenstufe zurückgefahren, die Belichtung, und bleiben bei der gleichen Belichtung bei doppelt so langer Zeit. Und das ist übrigens bei den heutigen Kameras in der Regel auf den Rädchen, so Finger, Daumen, Rad, sind diese Parameter in der Regel in Drittelschritten abgelegt. Das heißt, das einfach mal im Handbuch nachgucken, aber davon könnt ihr fast ausgehen. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht wisst, wie die Blendenreihe, weil die immer so komische, krumme Zahlen hat, wie die funktioniert, müsst ihr das eigentlich in dem Moment auch gar nicht wissen. auch bei der ISO ist das in der Regel Drittelschritte, bei der Belichtungszeit sind es Drittelschritte. Das heißt, wenn ich jetzt die Belichtungszeit eine Blendenstufe länger mache, dann sind das quasi 3 Klicks. Mhm. Nur die Richtung muss halt stimmen. Dann sind das 3 Klicks und dann könnt ihr an der ISO auch wieder 3 Klicks in die andere Richtung drehen und damit habt ihr kompensiert und ihr habt euch noch nicht mal mit dem Thema Blende beschäftigt, sondern ihr habt einfach 3 Klicks an 2 Parametern verändert in gegengesetzte Richtungen und genau. Damit ist die Belichtung gleich geblieben.
Und wenn man jetzt ist, weil man ja gerade so schön im Bulb-Modus ist, ne, jetzt sind wir bei 1 Minute und ISO 1600. Jetzt halbieren wir den ISO mal weiter, gehen auf 800 runter. Dann genau, musst du schon 2 Minuten belichten.
Dann verdoppelst du wieder die Belichtungszeit auf 2 Minuten.
Genau, dann gehen wir noch weiter runter auf ISO 400. Dann kannst du schon 4 Minuten belichten. Und dann gehen wir auf ISO 200. Dann kannst du 8 Minuten belichten für dieselbe Belichtung. Und das ist das, was diese Anleitungsbücher einem dann immer so erzählen. Das funktioniert natürlich nur mit der automatischen Messung, wenn du es hinkriegst, in irgendeinem Automatikmodus noch eine Belichtungszeit oder überhaupt mit den Parametern eine Belichtung zu bekommen, die die Kamera noch packt von ihrer Messung her. Wenn da alles anfängt zu blinken, weil egal wie weit du dein ISO aufreißt und die Blende öffnest, es ist länger als 30 Sekunden, dann blinkt einfach nur die Zeit und du weißt es halt einfach nicht. Wenn es also wirklich Nacht ist und du willst dann ja, irgendwie lang eine Straße ablichten, damit dann in der Entfernung irgendwelche kleinen Lämpchen da den Weg noch beleuchten oder was auch immer, dann hilft an der Stelle tatsächlich nicht mehr vormessen, sondern experimentieren. Also einfach mal einstellen und machen.
Ja, der David sagt übrigens im Chat gerade noch, die ISO-Drittelstufen gibt es nur bei mittleren und großen Kameras. Ja, das ist so. Deshalb schaut da mal im Handbuch nach, wenn ihr bei der ISO pro Klick eine Verdopplung oder eine Halbierung der Zahl habt, dann habt ihr ganze Stufen. Das kann man also dann auch rausfinden.
Schön. Ja, ich hoffe, das hat weitergeholfen, Thomas.
Ansonsten, du tatsächlich, ich meine, das muss jetzt kein Workshop bei uns sein. Jeder Fotograf, der Workshops macht, kann einem das erklären. Das kannst du auch mal mit irgendwie.
Oder treff dich mal mit dem Hörer.
Genau, mach mal ein Hörertreffen in Wien. Mach doch mal ein Hörertreffen. Hallo. Wir haben heute eine Österreicher Dichte, die ist richtig hoch. Also der Thomas hier in der Audiofrage, dann der Joachim, der Hausmeister, der Shownoter Dieter. Da ist also hier quasi da und zumindest der Shownoter Dieter ist, glaube ich, auch aus der Gegend. Das heißt, ihr könntet euch doch einfach mal treffen.
Ich hätte aber auch mal Bock auf einen Workshop in Österreich.
Sollen wir mal in Wien einen Workshop machen?
Muss man mal jemanden haben.
Ein Kaffeehäuser-Workshop.
Wir brauchen mal einen Organisator vor Ort.
Oder Hinterhöfe.
Ja, Hinterhöfe, warum nicht?
Übrigens, also wer so ein Hörertreffen organisieren will, wir haben da auf der Happy Shooting Community, also happyshooting.de/community, haben wir eine extra Einteilung für die entsprechenden Arrangements. Das heißt, wer da Bock hat, sowas zu machen oder mal eins veranstalten will, hey, da reinschreiben, so kann man sich irgendwie treffen und vielleicht kannst du ja dann jemand erklären.
Genau, oder kommst halt zum Workshop.
Ja, wie gesagt, wäre natürlich super. Also Und der Hausmeister behauptet, ich hätte gesagt, die Österreicher sind alle dicht. Nein, habe ich nicht gesagt. Lass dir mal deine Ohren durchpusten.
Wahrscheinlich manche das, Österreicher können nicht richtig hören.
Wahrscheinlich liegt das daran, dass vielleicht müssen wir doch das Österreichisch noch ein bisschen lernen. Die Mundart.
Sehr, sehr schön. Du, was hat denn das hier mit der World of Photography auf sich? Was ist denn das?
World of Photography war eine Fernsehsendung im US-Fernsehen, die von 1985 bis 1991 auf mehreren Kanälen lief. Also das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Stell dir mal heute vor, so ARD, ZDF, Fernsehsendung einmal die Woche zum Thema Fotografie. Das ist fast nicht denkbar, oder?
Wäre cool, wenn sowas wäre sehr cool. Ja, vielleicht müssen wir das mal in die Hand nehmen.
Naja, was die damals gemacht haben, ist, die haben einmal die Woche eine halbstündige Sendung zum Thema Fotografie gehabt, eben World of Photography. Insgesamt über die 6 Jahre 175 Episoden produziert.
Cool.
In diesen Episoden insgesamt 450 Segmente mit irgendwelchen Interviews und Sachen, die das vorgeführt haben. Und Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach nee, da. Und ich sag mal, alle, die so Mitte bis Ende der 80er so in ihrer späten Jugend waren, das damals gesehen haben, natürlich in dem Fall da, hauptsächlich die Amerikaner, sind wahrscheinlich von dieser Sendung in irgendeiner Form in ihrer fotografischen Entwicklung auch beeinflusst worden. Und es war also tatsächlich so ein Klassiker und der war halt jahrelang einfach weg. Und jetzt hat jemand, der wohl die Rechte dazu hat, 200 von diesen Segmenten dieser Sendung auf YouTube gestellt. Und die sind einfach immer noch sehr, sehr relevant, weil Fotografie hat sich ja so in den Grundzügen nicht verändert. Fotografie ist ja immer noch, funktioniert noch gleich. Ne? Die Belichtung funktioniert noch gleich, die Optik funktioniert noch gleich, die Brennweiten funktionieren noch gleich, die Gestaltung funktioniert noch gleich. Vielleicht haben sich da die Geschmäcker alles, etwas verändert.
Ja, also Stil und Zeitgeist und sowas, das mag ja anders sein, aber die Mechanismen oder die Prinzipien sind natürlich die gleichen.
Ja, und es sind eine Menge an Tipps und Tricks und viele Namen kennt man auch wieder mit den Interviews. Eine Leibowitz zum Beispiel oder Greg Heisler, den man heute immer wieder auch auf YouTube findet, oder was weiß ich, auch mal ein Interview mit jemand von National Geographic und so weiter. Kann man echt sich drin verlieren. Ist auch sehr lustig anzusehen. Also der Sendungsopener, der ist gleich ganz am Anfang verlinkt. Da sieht man die 80er sehr deutlich durch. Und auch bei manchen Klamotten sieht man die durch. Aber es ist natürlich viel auf Basis von Spiegelreflexkameras. Die waren ja damals eben die Kameras, das, was man heute im digitalen Vollformat nennt, also 35 mm Spiegelreflex, halt noch analog, aber das ist richtig gut, das Zeug. Also schaut's euch an, wir verlinken es in den Shownotes, beziehungsweise die Shownoter verlinken es in den Shownotes.
Ist das amerikanisch oder britisch?
Das ist amerikanisch.
Okay, also wahrscheinlich nicht so dröge wie Computer Club 2, so vom Humor her, sondern eher so ein bisschen, hoppla, hier komm ich.
Wie muss man sich mal, schaust du doch mal an, ne?
Ja.
Einfach mal gucken.
Was soll ich denn noch alles anschauen?
Ich weiß nicht. Du hast doch jetzt mal, jetzt ist doch, wir nehmen ja im Dezember auf, hast ja bald Weihnachten, hast ein bisschen Zeit. Also schaut es euch an, wir haben es verlinkt in den Shownotes von der Folge 439 auf Happy Shooting.
Ach, 80er Jahre, das muss man eigentlich schon deswegen angucken.
Naja, das sagst jetzt du, der aus den 80ern kommt. Also ja. Ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, oh Gott, habe ich damals auch so Klamotten angehabt?
Ich komme aus den 70ern, aber die 80er waren natürlich die Zeit, in der ich geformt wurde.
In der du geformt wurdest, aus einem Klumpendreck.
Das erklärt jetzt vielleicht einfach vieles.
Das erklärt quasi alles.
Alles, ja. Die 80er, die neue deutsche Welle, das war alles so, das hat mich inspiriert.
Opa
und geprägt.
Erzählt vom Krieg.
Damals, die 1980er, muss man jetzt die dazu sagen.
Ja, ne, vielleicht ist sehr der Podcast schön. Ja in ein paar hundert Jahren auch noch aktiv, ne? Dann muss man das schon wissen.
Wir sowieso.
Schwarz-Weiß wird Farbe. Was denn das?
Schwarz-Weiß wird Farbe. Ja, das klassische.
Jürgen hat uns das geschickt.
Der Jürgen, ja. Klassische optische Täuschung. Er schreibt. Gegebenenfalls ein kleiner Beitrag für die Sendung. Das Titelbild dieses Beitrags, also der verlinkte Beitrag, ist schwarz-weiß. Was aber, wenn es euch plötzlich in Farbe erscheint? Ein YouTube-Video macht's möglich und es zeigt uns, wir sehen nicht immer das, was wirklich ist, sondern was unser Auge uns vorgibt. Vorgibt. Gruß Jürgen. Ja, da seht ihr ein Video. Am Anfang einfach ein Standbild, eine Burg in schwarz-weiß. So für sich genommen erstmal ein ganz nettes Bild. Und dann läuft das Video weiter und zeigt euch eine krasse Farbwolke. So oben ganz viel Gelb und unten irgendwie ganz viel so ein bläulich, rötlich, Magenta, was auch immer. Also sehr, sehr krasse Farben. Während ihr diese krassen Farben in diesem Video seht, müsst ihr einen
aber
Punkt...
Aber es hat nichts mit Drogen zu tun,
Nein, keine Ahnung, kann ich nicht mitreden.
Krasse Farben.
Aber es sind halt krasse Farben, Alter. Und da ist ein kleiner schwarzer Punkt in der Mitte und den soll man halt fokussieren und lange drauf gucken. Und was da passiert, ist natürlich jetzt schon klar. Wer solche optischen Täuschungen kennt, der weiß schon, was passiert. Diese Farben brennen sich natürlich so ein bisschen in die Netzhaut ein. Das heißt, der Sehnerv wird an den Stellen ein bisschen überlastet. Und was passiert? Man sieht ein Nachbild. Also wenn man jetzt weggucken würde, würde man ein negatives Nachbild sehen. Und das passiert auch hier in diesem Video. Es wird nämlich dann wieder das Schwarz-Weiß-Bild gezeigt. Und dadurch, dass ihr immer noch an dieselbe Stelle guckt, wird das negative Farbbild als Nachbild über dieses schwarz-weiße Bild, was Strukturen hat, drüber gelegt. Und schon seht ihr tatsächlich ein Farbfoto mit blauem Himmel und grüner Wiese davor und das ist wirklich eine ganz interessante Erfahrung. Und wenn man dann halt wegguckt und an die Wand schaut, dann sieht man da dieses Nachbild eben auch noch eine Weile.
Genau, das ist ja der Klassiker, dass man eben das, was in den Augen so abgeht, das sind ja chemische Prozesse, die da passieren, dass sie halt ihre Zeit brauchen. Deshalb brauchst du ja auch so, wenn du ins Dunkle gehst, ein bisschen Zeit, um deine Augen an die Dunkelheit anzupassen. Und das ist genau das Gleiche im Prinzip. Da wird halt quasi was eingebrannt erstmal.
Genau. Ja, ich hab's direkt ausprobiert, weil auch wenn man den Effekt eigentlich kennt und wenn man eigentlich weiß, was passiert, ist es trotzdem immer wieder faszinierend, sowas. Also mir macht das Spaß. Zieht euch das mal rein, das Video. Macht das Spiel mal mit. Sehr lustig, sowas zu sehen. Dann reibt man sich verwundert die Augen und denkt, Moment, die haben mir doch jetzt kurz ein Farbbild gezeigt. Aber nein, haben sie nicht.
Gut.
Ja.
Hell macht dunkel.
Ja, zum Thema, da ist Chemie und man kann den Augen nicht trauen. Manchmal kann man auch einen Sensor nicht trauen, schreibt uns zumindest der Lasse. Der schreibt, moin moin, ich bin neulich über ein Bild von mir gestolpert, also ein Bild, was er gemacht hat, bei dem sich dunkle Streifen längs über das Bild ziehen, ausgehend von einem überbelichteten Fenster. Scheinbar hat der Sensor die Pixel in der Zeile der Überbelichtung zu dunkel ausgelesen. Meines Wissens gab es ähnliche Probleme mit CCD-Sensoren. Ich habe aber eine Sony A57, also eine A57 mit CMOS-Sensor. Wisst ihr etwas über dieses Problem? Danke für den tollen Podcast. Lasse, PS. Ja, okay, er hat das Original und eine Bearbeitung mal drangehängt. Ich denke, wir dürfen das auch in den Shownotes zeigen.
Das würde ich jetzt auch tun. Pack das ruhig mal in die Shownotes.
Das verlinke ich dann mit dazu.
Genau. Also jetzt nicht für die Shownotes, sondern das machst du hinterher.
Ja, das mache ich dann. Ich erkläre kurz, was zu sehen ist. Also es ist ein hochformatiges Bild in einer dunklen Kammer aufgenommen. Direkt gehalten, also direkt in Blickrichtung ist ein Fenster nach draußen, logischerweise, sonst wäre es, also das ist halt ein Fenster und es ist knallehell, also voll überstrahlt, dieses Fenster. Das sieht man daran, dass das so richtig an den Kanten, an dem Fensterrahmen richtig so weiß ausbrennt in das Bild. Es strahlt richtig deutlich über, wird auch eine recht weit geöffnete Blende sein, es ist richtig so ein Halo um dieses Fenster. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Effekt, so ein Gegenlichteffekt. Und jetzt kann man im Original, da muss man wirklich sehr genau hingucken oder das Bild halt aufhellen, dann kann man sehen, dass nach oben und nach unten an diesem überbelichteten Fenster ein nahezu schwarzer Streifen geht. Und zwar ungefähr in der Breite des Fensters. Dieses Fenster hat ein Fensterkreuz, hat also ist halb geteilt. Und die linke Seite von dem Fenster, da ist dieser schwarze Balken auch tatsächlich so breit wie diese Fensterhälfte und rechts daneben ist es schmaler. Also ganz eigentümlich. Und dann geht aber wirklich das ganze Bild runter und das ganze Bild rauf geht so ein dunkler Balken. Und in seiner Nachbearbeitung, er hat das in Schwarz-Weiß konvertiert, da auch die Schatten ein bisschen angehoben, da fällt das dann noch deutlicher auf. Und jetzt muss man ja sehen, das ist ja in Hochformat aufgenommen. Das heißt eigentlich, der Sensor liegt ja querformatig drinne. Es ist also genau die Zeile, die ausgelesen wird, in der diese Überbelichtung in der Bildmitte ist, ist nach links und nach rechts, also nach beiden Seiten, dunkel. Und sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Jetzt, ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob das etwas ist, was in dem RAW so drin ist, also ob das tatsächlich in der Kamera beim Auslesen passiert ist. Also könnte das was damit zu tun haben. Ich weiß nicht, was die Sony A57 für Funktionen hat. So HDR-Funktionen oder dynamische Anhebung und sowas. Ist da vielleicht irgendwas aktiviert und dieser Mechanismus in der Kamera kommt durcheinander bei der Belichtung?
Also ich habe.
Oder liegt es am RAW-Converter?
Also ich habe so ein paar Theorien. Zuerst dachte ich, naja, das ist halt eine CCD-mäßige Überstrahlung. Ne? Das kennt man. Bei CCD kennt man das tatsächlich. Helles Leuchte im Bild und dann hast du teilweise eben, wird die ganze Zeile noch mit erhellt.
Ja, aber dann ist sie hell.
Punkt eins ist sie dann hell, nämlich nicht dunkel wie hier. Also deshalb macht ihr hell erstmal dunkel. Und das zweite ist, das ist ein CMOS-Sensor hier und kein CCD-Sensor. Und die CMOS-Sensoren haben das Problem generell nicht. Also das kann ich schon mal ausschließen. Die zweite Frage war, hat es vielleicht mit dem Objektiv zu tun, weil das Beispielbild, was er da schickt, da sieht man am Fenster am Rand natürlich extreme Überstrahlungen. Also das Objektiv selber hat so ein bisschen Tendenz zur Halo-Bildung. Das ist hat mit der Vergütung im Objektiv zu tun. Finde ich sehr schön. Ne? Das macht einen schönen Effekt, dieses Überstrahlen.
Ja, und die offene Blende sorgt natürlich auch noch dafür.
Die offene Blende macht das auch ein bisschen. Und das wäre aber dann auch eine Überstrahlung, die dann irgendwie sich fortsetzt, weil sie sich in der Kamera irgendwie spiegelt, würde halt auch hell rauskommen an der Stelle, aber nicht als dunkler Streifen am Rand.
Und vor allen Dingen nicht mit so einer klaren Kante.
Und das ist ganz klar umrissen, dieser Streifen. Ja. So, jetzt haben wir es hier natürlich mit einer modernen Kamera zu tun. von einem Hersteller, der Sony heißt. Und wir wissen ja mittlerweile, dass bei aktuellen Kameras, speziell auch von Sony, aber ich bin mir sicher, bei vielen anderen auch, oder ich weiß es, dass bei vielen anderen auch ist, natürlich nicht jetzt das Bild einfach so rauspurzelt, sondern dass das vorher durch eine ganze Menge an Bearbeitungsschritten geht. Also es ist zum Beispiel bekannt, wenn du heute mit einem iPhone fotografierst, dass da tatsächlich Inhalte erkannt werden vom Chip. Also der weiß, oh, das ist eine grüne Wiese, das ist ein blauer Himmel, und die werden dann quasi computational mit per Rechnerunterstützung auch schöner gemacht und ein bisschen anders angefasst, weil der Rasen muss vielleicht anders angefasst, der Himmel, damit die nachher beide gut aussehen. Und das machen die Kameras heute tatsächlich schon. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass, ne, wir kennen es von der RX100, erinnerst dich an die Sache mit dem Holgi, mit den krummen Häusern, dass die dann gerade gerechnet werden in der Kamera oder in Lightroom. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da halt mittlerweile auch bei solchen Geschichten viel passiert in der Kamera. Außerdem hat die Kamera eben auch noch, wie du schon sagtest, so Zusatzmodi, so HDR und irgendwelche anderen komischen, also DRO, dieses Digital Dingens Optimizer und HDR, was dann mehrere Bilder schießt. Ich habe das jetzt in dem Bild nicht konkret überprüft, aber es gibt so eine ganz große Menge an Variablen, die du zum Teil beeinflussen kannst und zum Teil eben nicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, in so Extremsituationen, dass dann halt die Kamera auch mal vielleicht sich da ein bisschen verhaspelt, weil die Software das vielleicht nicht ganz handeln kann, und dann kann sowas bei rauskommen. Das ist jetzt nur so eine Vermutung, aber ja, das, ich halte das für einigermaßen naheliegend, dass da die Software sich halt ein bisschen verschluckt hat in dem Moment. Dass der Sensor das, dass der Sensor da irgendwie dicht macht wegen der Überbelichtung vom Fenster, glaube ich nicht.
Ich kann mir das auch nicht so richtig vorstellen. Also es wäre halt wirklich spannend, ob das tatsächlich im RAW ist oder ob das vom RAW-Converter kommt.
Da würde ja quasi würden ja quasi helle Pixel die danach folgend ausgelesenen dunklen Pixel irgendwie, den würde der Sensor den Saft abdrehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber egal, also das, es gibt so eine, also wir können es, also lange Rede, kurzer Sinn, wir können es jetzt nicht wirklich klar hundertprozentig umreißen, was es ist, aber das sind zumindest so ein paar Vermutungen zu dem Thema.
Und falls jemand von den Hörern diesen Effekt kennt und sagt, oh ja, das kenne ich, das liegt daran, wenn in Lightroom XY, oder das liegt an dem und dem.
Weißt du, es gab auch schon bei Kameras solche Geschichten, da, welche waren das? War das eine Olympus, die dann bei überbelichteten punktförmigen Lichtquellen
diese schwarzen Punkte, einen
schwarzen Punkt rein
gemacht hat? Das war, glaube ich, auch Sony, ja.
Oder Sony, da, also da passiert Zeug, ganz klar.
Da ist dann aber die Überbelichtung schwarz gewesen, weil dann da irgendwie falsch ausgelesen wurde.
Ja, aber in diesem Fall ist ja das, der Nachbar der Überbelichtung schwarz.
In beide Richtungen. Ja, das ist das, was mich so verrückt macht. Wenn das nur in eine Richtung wäre, merkwürdig.
Aber Sony, das sind doch die mit den tollen Sensoren. Also kann ja nicht an Sensor liegen. Sony hat doch. Ne?
Na, der Sensor wird schon gut sein. Die Frage ist halt, wie er ausgelesen wird, ne? Wie die Daten interpretiert werden. Also vielleicht auch ein Firmware-Bug, wer weiß das. Also wenn ihr das auch schon mal erlebt habt oder vielleicht sogar eine Lösung dafür habt, dann schreibt mal hier happyshooting.de einen Kommentar zur Folge 439 an den Lasse, und vielleicht finden wir das ja gemeinsam raus. Nimm mal dein Asthma-Spray.
Ja, ich versuche gerade eine Überleitung zum nächsten Mal.
Ja. Du musst jetzt noch irgendwas sagen. Ja, genau.
Ich bin der Vater.
Nein!
Ja, sehr gut. Ja, nee, nach diesem kleinen Hörspiel.
Star Wars ist jetzt, also wo wir das aufnehmen, natürlich gerade der heiße Scheiß, weil der neue Film raus ist. Aber einen Monat später ist das mit Sicherheit noch nicht ganz abgeklungen, und der Hype und so. Und da hat jemand ein Projekt gemacht. Das hat uns der Daniel geschickt. Hallöle, ihr beiden. Bin gerade auf ein sehr schönes 365er-Projekt gestoßen. Viel Spaß damit, Daniel. Ja, ein 365er-Projekt, also jemand, der alle Tage eines Jahres ein neues Bild macht.
Und was für welche?
Hier ist ein abgeschlossenes Bild, und zwar The Daily Life of Darth Vader. Mhm. Also das tägliche Leben von Darth Vader. Und wir haben hier so ein paar Beispiele auf dem Beitrag. Da gibt's also insgesamt wohl tatsächlich 365 Dinger. Der hat's hier, irgendwo hat er so eine Maske und die passenden Handschuhe dazu. Und ja, dann ist hier Darth Vader, der gerade den Einkaufszettel studiert, während er die Einkaufstüte unterm Arm hat. Darth Vader, der sich die Zähne putzt. Darth Vader, der gerade ein gesundes Frühstück isst und auf seinem Löffel erscheint das Wort Luke. Oh, mit Schürze mit Küchenmixer.
Das ist auch schön. Ja, ich glaube, beim Bügeln gibt es das auch.
Beim Staubsaugen. Ja. Mit Erkältung, mit rosa Bademantel.
Oder beim Lernen, How to Rule.
Genau.
Von einem Buch. Ja, also das ist ein tolles Projekt.
Schönes Projekt, mal gucken. Ja. Also da gibt es mit Sicherheit noch mehr. mal schauen, da muss sicher irgendwann. Ich versuche mal das Original noch. tookapic.com/Darth Vader, da ist es, das Projekt. Also, guckt mal rein. Es ist. Oh, die sind ja noch viel besser. Es ist. Ja. Das ist hübsch. Das ist eine gute Idee.
Das ist halt generell eine schöne Idee. Also wenn man mal irgendwas sucht, was kann man denn mal machen, um sich anzutreiben? Also so ein 365-Tage-Projekt finde ich persönlich schon echt hart.
Und das sind nicht nur Schnappschüsse, das sind Fotos.
Ist
jetzt tatsächlich, da ist jedes Bild ist irgendwie, man merkt, der hat sich da echt Mühe gegeben.
Die sind auch schön bearbeitet oder entwickelt. Ich weiß es nicht.
D. Vader, Galaxy Far, Far Away. Ah, und before you ask, these photos are not for sale and can't be used in any commercial or promotional purpose. No prints or t-shirts either. D's Project, also D. heißt der Mensch.
Menschen.
Wie auch immer. Es ist, es macht Spaß.
Aber es ist halt schön, da hat sich jemand, der hat eine Idee gehabt. Ich meine, so eine Idee, ich will jetzt gar nicht wissen, wie die entsteht. Es war mit Sicherheit schon sehr lustig, auf diese Ideen zu kommen. Aber sich dann ein Thema zu schnappen und das quasi dann durchzuziehen. Und die Krönung ist natürlich dann zu sagen, jeden Tag. Boah, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der tatsächlich, macht der wirklich jeden Tag ein Bild oder macht er halt 365 Bilder?
Das wäre ja auch, wenn man es genug verteilt, auch jeden Tag eins. Verstehst du?
Ja, ja,
die Anzahl schon. Der Bilder wird dadurch nicht weniger.
Nein.
Mathematik.
Ja, aber du kannst das auch über 5 Jahre ausdehnen.
Ach so.
Verstehst du?
Ich glaube nicht.
Ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls ziemlich cool und jeden von euch, der losgeht und auch nur sagt, ich habe das ja zum Beispiel auch mal gemacht, so ein 52-Bilder-Projekt, also jede Woche ein Bild. Das finde ich auch schon herausfordernd. Jeden von euch, der so ein Projekt startet, verlinkt das hier gerne, happyshooting.de. Ich finde sowas großartig. Macht das mal, da muss gar nicht jedes Bild irgendwie ein Kunstwerk sein. Es geht einfach nur darum, dass man sich selbst antreibt und motiviert. So ein bisschen, ja, ein bisschen Fotografiemuskel trainieren. Das tut mal ganz gut.
Den kreativen Muskel trainieren.
Ja, genau.
So, kürzlich hatten wir es noch, und zwar im Event auf Google Plus für den Klostergeister-Workshop. Da war kürzlich mal die Rede von großformatigen Lochkameras mit Blende 0.6 oder so, wo ich gesagt habe, ja klar, eine Blende 0.6 mache ich dir, problemlos.
Ja, großes Loch.
Lochkamera, das ist halt ein sehr großes Loch, da siehst du wahrscheinlich keine Abbildung mehr, sondern nur noch Farbwolken oder Helligkeitswolken. der Dieter hat uns jetzt was geschickt, und zwar einen Link, der passt da so ungefähr rein. Und zwar sagt er, das könnte euch vielleicht interessieren, Fotografie extrem. Die Tiefenschärfe dürfte nachgerade Rasiermesser dünn sein. Ah, ich erkenne an der Sprache, dass es derselbe Dieter ist, der uns die Fotofakten schickt. Der Fotograf erzählt über seinen Werdegang, wie er zu dem Objektiv gekommen ist und warum er extra eine Kamera dazu bauen musste. Der Grund für seine Suche nach einem sehr schnellen Objektiv liegt darin begründet, dass er mit Daguerreotypie experimentiert. Das ist mit die älteste Form der Fotografie. Mhm. Und er die Belichtungszeiten in erträglichem Rahmen halten will. Ja, weil da brauchst du viel Licht. Betrachtet man die Ergebnisse, fühlt man richtig den Odem der Geschichte. Liebe Grüße, Dieter.
Jetzt weißt du mal, was ich immer zu tun habe beim Vorlesen.
Es ist okay. Und zwar geht es um eine 4x5, also 4x5 Zoll Großformatkamera.
die er dann, glaube ich, sogar auch selbst gebaut hat für dieses
Objektiv. Ja, mit einem Objektiv mit Blende 0,7.
0,7. Blende 0,7 auf dem Großformat.
Ja, wow. Das... Und jetzt schaut man sich mal die Bilder an.
Man muss jetzt dazu sagen, eine normale Blende beim 4x5 Format, wenn wir mal so richtig mit Schärfentiefe spielen wollen, wo liegen wir da? Blende
32 bis 64 wäre normal.
Ja, und wenn wir mal so richtig freistellen, dann gehen wir mal F16 oder so. Ne?
Richtig, und dann hast du aber schon eine richtig gute Freistellung, eine Blende. Die meisten oder viele Großformatobjektive gehen gar nicht weiter auf als Blende 8, weil da kannst du schon fast nichts mehr mit anfangen. So, und der hat sich jetzt tatsächlich die Kamera mit 0,7 auf Großformat gebaut und man sieht dann schon, dass die Bilder nicht so ganz viel Schärfentiefe haben. So quasi keine, könnte man sagen.
Es ist aber erstaunlich viel, also ich hätte nicht gedacht, dass die Bilder doch noch so viel Kontrast oder so viel Zeichnung haben, aber das liegt wahrscheinlich auch an dem Verfahren hinterher.
Ja, das ist auch nicht ganz 4x5, sehe ich da, wenn die Bilder in der Hand haben. Also ein bisschen kleiner, also ein leichter Crop ist das schon.
Naja.
Aber der Daguerreotypie hat starke Kontraste, wenn man die richtig macht.
Da geht es irgendwie um Fotoplatten, Metallplatten, ne, die beschichtet werden. Da gibt es wohl auch verschiedene Verfahren, richtig, das zu beschichten.
Gibt es, ja.
Man wohl auch mit Quecksilber mal gemacht. Das war allerdings nicht so ganz gesund. Ich weiß jetzt nicht, womit er da experimentiert. Das steht aber in diesem Bericht da mit drin.
Da empfehle ich übrigens immer, wenn man mal sich die Daguerreotypie anschauen möchte, empfehle ich natürlich immer noch das George Eastman Museum, die Tour, die ich da gemacht habe, weil da sehen wir nämlich gleich am Anfang tatsächlich auch die Daguerreotypie-Kameras mit den entsprechenden Platten dazu.
Mhm.
Nur so als kleine Randbemerkung. Aber ne, du kannst natürlich damit tatsächlich dann, also die Freistellung ist maximal, wenn du da ein bisschen runterscrollst, da siehst du das eine Bild mit dem Mann, der da wohl auf der Treppe irgendwo sitzt, mit der Brille.
Dass man da halt überhaupt so viel noch...
Ist drin. Nichts mehr übrig vom Hintergrund.
Ich finde das nichts. Abgefahren. Also ich würde gerne mal sehen, wie er damit arbeitet, weil das werden ja trotzdem noch relativ lange Belichtungszeiten sein und die Leute müssen entsprechend stillhalten, wobei das macht wahrscheinlich jetzt nicht so viel aus, wenn die sich noch minimal zucken oder bewegen, weil so richtig scharf ist das ganze Bild eh nicht.
Ja, man muss wahrscheinlich trotzdem länger belichten. Also selbst mit einer 0,7, so eine Daguerreotypie.
Ja, so ein paar Sekunden wird das schon sein. Ne?
Ich nehme mich an. Oder du haust halt irgendwie richtig viel UV-Licht drauf. Weil das ist ja nur, du musst eigentlich Sonne haben. Weil die Daguerreotypie meines Wissens auch nur im UV-Bereich wirklich empfindlich war. Tja.
Na, ja, es ist aber ist schon cool. Also das Ding würde ich tatsächlich gerne mal im Einsatz sehen. So. Ja. Der soll mal nach Deutschland kommen.
Genau. So, jetzt, wo wir so viele Österreicher anwesend haben, reden wir doch mal über Strudel.
Strudel. Oh, ich liebe Strudel.
Ja.
Was denn? Achso, soll ich mal sagen. Der Sebastian hat ein Bild geschickt. Ich habe auf einer Facebook-Seite ein Foto gefunden, das ich in dieser Mail in den Anhang gepackt habe. Das hat er uns in den Anhang gepackt. Ich werde es nicht weitergeben, weil ich nicht weiß, welche Rechte an diesem Bild sind. Ich frage mich bloß, wie er das gemacht hat.
Wir verlinken mal.
Wir verlinken mal so welche Bilder. So welche Bilder, auch schön. Ich erkläre kurz, was drauf zu sehen ist. Es ist drauf zu sehen, ihr kennt das, ein Selfie mit eurer Kamera in den Spiegel. Ja, ihr schaut so ein bisschen an der Kamera vorbei und dann seid ihr und die Kamera drauf, wie sie euch fotografiert. Und dieses Bild sieht jetzt so aus, als ob das Objektiv, was ihr in diesem Bild seht, nicht kreisrund ist, sondern wie so eine Spirale etwas weiter nach innen geht zu einer weiteren Kamera, also quasi einer Wiederholung dieses Bildes und der damit kleineren Kamera in der Wiederholung. Und dort der Kreis vom Objektiv geht wieder in einer Spirale weiter zu der nächsten Wiederholung in dem Bild. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Bild im Bild im Bild im Bild. Das kann man ja mit Bildbearbeitung ineinander kopieren oder man stellt sich mit dem gemachten Bild wieder vor dem Spiegel und fotografiert sich immer wieder noch einmal und hat dann so eine Kaskade von Bildern. Sondern hier sind diese Iterationen geschickt miteinander verbunden, sodass es man sieht eigentlich gar nicht genau, wo ist der Übergang, wo hört eigentlich das eine Bild auf und wo fängt die nächste Iteration eigentlich schon an. Sehr raffinierte Bildbearbeitung. Und ich hatte mich tatsächlich auch gefragt, wie man sowas bearbeitet. Da muss man natürlich geschickt mit Masken arbeiten. Mhm. Bei dem Beispiel, was Sebastian geschickt hat, wenn man sich das in groß angeschaut hat, hat man schon deutlich gesehen, wo maskiert wurde. Das waren teilweise etwas übertrieben scharfe Kanten. Und dann wird das Ganze ineinander kopiert, ein bisschen gestreckt und angepasst. Ist mit Sicherheit trotzdem ein bisschen Gehirnknoten, wenn man das erste Mal machen will. Ich wüsste jetzt so auf Anhieb nicht, wo ich anfange. Und Chris, du hast gleich gesagt, das hat einen Namen.
Genau, zuerst mal hilft es, wenn man rausfindet, welchen Namen das Kind hat, weil dann kann man nämlich googeln und mehr Sachen finden. Das Ganze nennt sich der Droste-Effekt oder Drost-Effekt.
Und wenn man danach googelt, findet man noch ganz viele Beispiele.
Oh, sehr viele. Wir haben es auch verlinkt übrigens in den Shownotes hier, Folge 439. So, was ist das? Also erstmal, der Name kommt her von einer Kakaopackung, die 1904 wohl, ich vermute, in den USA irgendwo, da war also dieses, oder ist es, also egal, also Droste-Kakao oder kommt es aus Holland? Ich glaube aus Holland, also Droste-Kakao. Die haben nämlich da so, ne, siehst du eine Nonne, die hat auf einem Tablett, hat die eine Packung, eine Kakaopackung und eine Tasse. Mhm. Und jetzt siehst du auf der Kakaopackung das komplette Bild nochmal. Mhm. Also auf der Kakaopackung siehst du ein Bild von einer Nonne mit einem Tablett und einer Kakaopackung und einer Tasse. Und dann siehst du auf der Kakaopackung, in der Kakaopackung, nochmal, ne? Also das ist quasi so
Iteration.
Also eine Rekursion.
Bevor man Rekursion versteht, muss man erstmal die Rekursion verstanden haben.
Genau. Googelt mal übrigens Rekursion. Ja, oder auf Wikipedia kann man den Eintrag, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Also es ist ein rekursives Bild, es geht nach drinnen. Das nennt man erstmal generell den Droste-Effekt oder man nennt es auch mise en abîme, französisch, mise en abîme von ohne Boden unendlich. Das kommt wohl aus dem Griechischen, abyssos, abîme. Also das ist ein Effekt, den haben auch damals teilweise schon viel früher schon die alten Maler teilweise gemacht und verwendet, um sich selbst nochmal irgendwie quasi das Bild nochmal in sich selbst zu kopieren. Und dieser Droste-Effekt, den kann man natürlich auch noch ein bisschen anders aufziehen. Also quasi die Selbstvervielfältigung in die Tiefe dann nochmal durch eine geschickte Geometrie verbinden, die dann irgendwie spiralförmig verläuft. Und das ist ein bisschen kitzlig, weil das kannst du eigentlich ohne Computerunterstützung kannst du das kaum machen. Das ist zumindest sehr, sehr aufwendig. Und ich habe jetzt mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt tatsächlich hier so Möglichkeiten, das mit Photoshop zu machen. Gibt es wahrscheinlich auch andere Geschichten. Und zwar gibt es einmal den Pixel Bender. Das ist also so eine Extension für Photoshop, mit der man so Geometriegeschichten machen kann. Also mit Bildern irgendwelche geometrischen Sachen machen kann. Wie genau, ne, weiß ich nicht. Und dann gibt es dazu noch ein Effekt-Plugin oder ein Effekt-Preset, was man sich auch noch runterladen kann. Und das kann man dann wohl in diesen Pixelbänder reinpacken. Und dort hat man dann diesen Droste-Effekt. Und da muss man dann an verschiedenen Parametern drehen, die einem quasi dann diese Spiralförmigkeit irgendwie reinrechnen. Das ist, wie gesagt, ne, da muss man echt basteln und vielleicht muss man, ich vermute sogar, man muss die Bilder, die man da dafür verwenden möchte, muss man auch entsprechend natürlich schon angelegt haben von vornherein. Mhm. Also die sollten in irgendeiner Form schon quasi mit dem Ziel gemacht werden, die sie nachher da reinzupacken. Also das ist jetzt nicht so, schmeiß irgendein Bild rein, drück auf den Knopf und schon kommt so ein Bild mit Droste-Effekt raus. Sondern da muss man schon sich mit beschäftigen, ein bisschen arbeiten, ein bisschen was tun. Aber das, lieber Sebastian, das ist dieser Kamerastrudel und jetzt hast du zumindest mal eine kleine Handhabung, einen kleinen Anhaltspunkt, wie der vielleicht zustande kommt und wie du das auch selber hinbekommen kannst. Gibt es wahrscheinlich noch ganz andere Möglichkeiten. Also einfach mal in die Shownotes zu 439 schauen, da haben wir das alles verlinkt. Ein paar Beispiele und eben auch einen Link zu diesem Photoshop-Plugin. Aber wer da mehr weiß, vielleicht hat es ja schon mal jemand der Hörer gemacht, ich habe es noch nie gemacht, schreibt es uns doch in die Kommentare. happyshooting.de Folge 439.
Ja, bei der Google-Bildersuche ist ein schönes Beispiel mit einem Bilderrahmen, wo dann
genau.
Es geht, das so ist drei, so ein
Klassiker.
Geht so drei Viertel rum und der nächste Balken geht dann nahtlos über in die nächste Rekursionsebene.
Sachen, die, die cool. Rahmen sind oder rund oder eckige Rahmen, die eignen sich eben, speziell was dieses Plugin angeht, eignen sich besonders gut, das zu machen.
Ja, und das hat auch erstmal, du guckst so auf den ersten Blick drauf und sagst so, ah ja, klar, die Bilder ineinander kopiert. Und beim zweiten Mal drauf gucken, denkst du, WTF, ja, wo ist denn da der Übergang?
Ja, und die Effekte sind tatsächlich, cool. Die Effekte sind tatsächlich teilweise ein Hammer. Also so mit Rahmen, das ist eine Geschichte, aber da hat irgendjemand hier im Beispiel, hat er die Kante von seinem Mund verwendet, die dann quasi einen aufgerissenen Mund, der dann so spiralförmig in den Mund hin, ja, einfach mal gucken, das
gib mal Droste-Effekt ein und dann habt Spaß. Apropos.
Spaß.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, diese Folge, ich bin gerade mal hinter mich gegangen, um das mal zu holen. Wird auch
manche,
wieder
gehen, manche gehen in sich, manche gehen
ich hinter sich. Ich gehe hinter mich, genau. Ja. Ich muss auch manchmal aus mir rauskommen. Diese Folge wird unterstützt von enjoyyourcamera.com und wir sollen nochmal drüber reden, über den Mac-Mod. Und das tue ich sehr, sehr gerne, weil ich das Ding ziemlich cool finde. Der Mac-Mod, das ist ein Lichtformer, so für die Strobisten unter euch. Und das funktioniert ziemlich cool. Da ist ein sehr, sehr strammer Überzieher. Das ist so Gummi-Latex.
mit Peitsche das oder ohne?
Ist ohne Peitsche. Ja, ja. Und das zieht man halt über seinen Blitz drüber. Ich weiß gar nicht, ob es da verschiedene Größen gibt oder ob das ein One Size Fits All ist, wahrscheinlich Fits All. Keine Ahnung, müsst ihr mal gucken. Das sitzt relativ stramm, soll es aber auch. Man kann es dann auch gleich drauflassen auf seinen Blitz. Und dieser Gummiüberzieher, der hat links und rechts so zwei Ausbuchtungen mit Magneten. Genau, und dann sind vorne Magneten dran. Und an diese Magneten könnt ihr dann die Lichtformer dran machen. Die sind hier in diesem Paket auch gleich mit dabei. Hier ist zum Beispiel ein Grid mit dabei, also eine Wabe. Und diese Wabe, die ist halt so geformt, dass sie genau dann vor diesen Mac-Mod davor passt. Hat auch an beiden Seiten einen Magnet. Und den kann man dann einfach so, der schnappt dann davor. So, ich mach mal hier, da, schnapp, macht's. Dann pappt das davor, wird vom Magneten gehalten, kriegt man so ganz schnell drauf, wieder ab, sitzt sofort. Dabei ist dann auch so ein Filterhalter. Habe ich hier mit einem, schon fertig, mit einem orangenen Filter. Auch da wieder Magnete dran, kann man davor machen. Man kann das kombinieren mit der Wabe. Das schnappt einfach automatisch zusammen. Habt ihr es gerade gehört? Hier so, zack. Ich muss mal eins aus der Hand nehmen. Dann schnappt es besser so. Schnapp. Hält sich also gegenseitig gut fest. Man kann es schnell wieder runternehmen. Es sind verschiedene Filtereinsätze dabei in verschiedenen Farben und Intensitäten. Ich finde das eine coole Idee. Das war mein Kickstarter-Projekt. Und ich habe es damals nicht unterstützt, weil ich nicht dachte, ob das was wird, ob das, wie ist das von der Qualität, dann ist es auch nicht ganz billig, das muss man auch dazu sagen, das kostet schon einen Euro. Aber jetzt hier, wo Enjoy Your Camera mir das mal geschickt hat, hier zum Ausprobieren, muss ich schon sagen, das ist ziemlich cool. Also ich finde das richtig dufte.
Du hast ja in letzter Zeit ganz oft darüber geredet, weil es irgendwie macht da Spaß.
Und darüber hätte ich auch geredet, wenn EnjoyCamera.com das hier nicht unterstützt hätte, weil dann hätte ich es wahrscheinlich trotzdem hier liegen. Ich finde das cool. Ich werde das, habe das besprochen mit Ingo. Dieses Exemplar, was ich habe, werde ich wahrscheinlich nicht weiter verschicken, sondern wir werden das auf den Lichtworkshops einfach mal mit zeigen, weil auch immer wieder die Fragen kommen, was für Lichtformer kann ich denn nehmen, was ist denn praktisch und so weiter. Und wenn jemand bereit ist, ein paar Euro mehr zu investieren und dann hier was richtig Elegantes mit Magneten zu haben, kann er das tun. Ihr könnt auch sparen, wenn ihr das kauft bei Enjoy Your Camera. Ihr kriegt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2015. Und wenn ihr sagt, nee, das Mac-Mod ist mir dann doch zu teuer, ich habe den Preis jetzt nicht im Kopf, dann schaut mal, es gibt natürlich auch andere Lichtformer und andere Möglichkeiten. Witzig ist, dass die Verpackung auch Magnete hat. Also die sind hier echt, haben das voll durchgezogen. Echt cool. Ja, schaut da mal. Vielleicht findet ihr was für euch. Oder etwas zum Verschenken für eure fotoaffinen Freunde. enjoyyourcamera.com und der Gutschein ist HAPPYSHOOTING2015. Wir bedanken uns ganz recht herzlich. Und ich freue mich schon, das Ding das nächste Mal einzusetzen.
Das mag Mod. Danke.
Das mag Mod. Genau.
So, jetzt müssen wir gucken. Wir haben tatsächlich jetzt noch ein paar HS-Fragen bekommen, und zwar auf Twitter.
Ja.
Der Kai Uwe fragt, welches Licht eignet sich am besten für die Tierfotografie? Hunde, Schrägstrich, Katzen. Also, ich finde ja, das hängt immer so ein bisschen ab, was der Hintergrund ist. Also, schwarze Katze vor schwarzem Hintergrund zum Beispiel, finde ich, sieht immer sehr cool aus, wenn sie im Gegenlicht fotografiert wird. Dann hast du nämlich so ein Haarlicht drumherum. Dann hast du so eine helle Kante und dann hebt sich das ziemlich cool ab. Wobei dann vorne auch ein bisschen Licht rein sein sollte. Generell gilt aber eigentlich bei Tieren genau das Gleiche wie bei anderen Sachen auch. Das Licht ist also jetzt nicht irgendwie tierspezifisch, würde ich sagen. Vielleicht nicht so nah ran, weil vielleicht erschreckt man da die Tiere damit. Ich habe sogar unseren Kater mal mit einem Ringlicht fotografiert. Weißt du, so ein Leuchtstoff-Ringlicht, was dauernd an ist. Und das hatte ich hier irgendwie so auf dem Stativ und habe rumgespielt. Und der Kater, der macht das manchmal gern, dass er sich nebendran auf den zweiten Bürostuhl hier setzt, wenn ich hier am Arbeiten bin. Und dann habe ich hier einfach mal dieses Ringlicht über ihn geklappt und habe dann einfach mal Fotos von ihm gemacht. Und das hat gut funktioniert. Da hat er also ein paar Bilder hat er tatsächlich ruhig gehalten. Das war eher unerwartet, dass er das gemacht hat.
Ja. Also was eignet sich am besten ist natürlich, das kannst du so nicht beantworten. Ich hab sehr, sehr gute Hundeporträts mit Blitz gesehen. Ich habe selber Blitzporträts von Pferden schon gemacht. Die erschrecken sich nämlich eher weniger vor dem Blitzlicht als mehr vor den großen weißen Schirmen und den wackelnden Hintergründen. Von Katzen habe ich auch schon sehr, sehr schöne Blitzporträts, richtig so Strobist-Studio-Porträts gesehen. Das Schwierigere ist ja immer, das Tier in die richtige Pose zu bringen oder am richtigen Platz zu halten. Das ist ja die eigentliche Herausforderung. Was aber natürlich unter dem Begriff, was ist am besten geeignet, bei Hunden zum Beispiel finde ich es ja eigentlich sehr, sehr cool, sie in ihrem natürlichen Habitat zu fotografieren. Also draußen, laufend, tobend, spielend, einem Stöckchen hinterherjagend, schwimmend, sprich Tageslicht. Einfach morgens, wenn die Sonne noch tiefer steht oder abends, wenn die Sonne schon ein bisschen tiefer steht, dann hast du halt sehr, sehr schöne Zeichnung im Fell. Es ist ein schönes, warmes Licht. Da habe ich schon viele schöne Fotos von Hunden gemacht, wie sie übers Feld laufen. Das geht auch ganz gut. Also wenn die gut abgerichtet sind, dann können Herrchen und Frauchen die auch gezielt laufen lassen und dann weißt du, wo das Tier langläuft und dann mit der Serienbildfunktion am besten vorfokussieren und dann geht das ab. Das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Also wenn du einen schönen Spot findest, eine schöne Location, schönen Hintergrund, was weiß ich, einen Weg oder eine Lichtung, toller Waldweg, irgendwas, wo sich das Tier vom Fell vor dem Hintergrund schön abhebt oder wo, was weiß ich, durch die Bäume, wenn du das weißt, wenn du da lang gehst, wo die zwischen die Bäume ab 18:30 im Sommer dann irgendwie das Licht langsam reinscheint und so einen schönen Lichtstrahl da reinwirft und der Hintergrund ist dunkel, weil der ist dicht bewaldet. Irgendwo so in dieser Location mit Tageslicht, das fände ich persönlich eigentlich am coolsten.
Ich habe übrigens gerade noch den Villa-Kater im Ringlicht mal kurz online gestellt. Link in den Shownotes und könnt ihr euch da mal anschauen. Bin ganz froh drum. Man sieht auch, wie toll eingehaart der Bürostuhl drunter ist. Weil der Kater, das ist eine europäische Kurzhaar, der haart wie Sau.
Sehr gut.
Tja.
Noch was?
Der Peter sagt, habt ihr Erfahrung mit dem Drucken lassen von Kalendern? Welche Tools habt ihr benutzt?
Ja.
Ja, ich habe Erfahrung mit dem Drucken lassen von Kalendern und zwar sehr eingeschränkte. Ich habe Apple Fotos mal dafür verwendet und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also da gibst du Bilder an, da suchst du dir ein Design aus, die sind alle ganz schlicht und dann suchst du halt 12 Bilder aus und vielleicht noch ein Titelbild und so, machst vielleicht noch ein bisschen Text irgendwie dran, glaube ich, bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall klickst du dann auf Bestellen und dann kommt was. Und wie viel das kostet, kann ich dir nicht sagen, aber die Qualität war ordentlich und sowas hängt jetzt bei uns in der Küche.
Ja, Tanja benutzt, glaube ich, die Software von fotobuch.de. Die haben zum Runterladen so eine Software, wo man dann Bilder in die Kalender reinschickt und dann gibt es verschiedene Designs für die Kalender und man kann das Kalendarium dann noch beeinflussen und so. Das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Die Qualität meine ich, war schon mal besser. Die haben irgendwann mal die Papiersorten geändert. Da waren wir mit dem Ergebnis der Helligkeit nicht so ganz überzeugt. Beim letzten Mal, die Ergebnisse von diesem Jahr habe ich noch nicht gesehen, weil da haben die wieder was geändert und wir haben diesmal ein bisschen darauf geachtet, die Bilder ein bisschen heller zu machen. Ja, müsste ich mir im Detail angucken. Aber das ist alles so Jammern auf so hohem Niveau. Wenn man halt genau weiß, wie man es selber drucken würde, dann sieht das vielleicht in so einem Schema F nicht so richtig toll aus. Aber alle anderen, denen du das Bild zeigst, die freuen sich einfach tierisch.
Das ist übrigens natürlich jetzt vom Timing her ein bisschen doof, weil ich vermute, die Frage war auf Weihnachten gemünzt.
Aber ja, aber vielleicht hört er live zu.
Ja, dann ist okay. Ansonsten, ja, Fotokalender kann man immer verschenken.
Bei den Softwaren, diese Kalendarien, so ein Kalender kannst du immer verschenken. Manchmal kann man sie auch verschinken oder versalami-metwursten. Weil so ein Kalendarium muss ja nicht von Januar bis Dezember gehen. Das kann auch im April anfangen. Mhm. Also das ist so naheliegend, aber das war für mich damals auch so eine Offenbarung, dass man sagt, wann soll denn der Kalender anfangen? Naja, der 1.1. natürlich. Nee, ist Quatsch.
Das geht ja, glaube ich, auch. Ja.
Wenn jemand im August Geburtstag hat, dann lässt du den halt im August starten und dann geht er dafür bis zum nächsten Jahr. Also dann nicht nur bis Dezember. Ja, und das ist ganz cool. Also das so als Hinweis kann man meistens einstellen. So.
Und wenn da jetzt noch Fragen zur Qualität sind, ich meine, die kosten jetzt ja auch nicht 300 Euro das Stück, ne? Die sind in der Regel, liegen die so in einem Bereich, wo ich zumindest noch sagen würde, naja, dann lasse ich mir halt mal zum Test einen kommen.
Ja, klar.
Und schau den mir an. Und wenn der gefällt, dann bestelle ich nochmal irgendwie 5 nach für Onkel, Tanten und Opa und Oma.
Ja, oder man bearbeitet dann die Bilder nochmal ein bisschen nach und sagt, oh, das muss ein bisschen heller oder oh, da muss ein bisschen mehr Kontrast.
Aber so einmal so ein Ding, es geht ja jetzt nicht um ein 500-seitiges Fotobuch, was irgendwie ein paar hundert Euro kostet im Druck.
Die kosten was weiß ich, irgendwas zwischen 12 und 35 Euro, je nachdem welche Größe und Ausführung. Und man muss ja zum Testen auch nicht das Große. Also wenn das Papier das gleiche ist, das steht in der Regel dabei, dann lässt man sich halt einen kleinen A5 oder sowas machen. Geht ja dann nur mal so um, wie kommt das Bild rüber auf dem Papier.
So, auf Google Plus ist ja nichts dazu gekommen.
Ich refreshe gerade. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht, weil du sagst, da ist nichts dazu gekommen. Dann mache ich es gleich zu. So, dann lass mich kurz Facebook aktualisieren. Da haben wir von Stefan eine Frage. Und der schreibt, macht richtig Spaß, sich wöchentlich eine Dosis Fotowissen von euch anzuhören. Danke für euren Einsatz. Nun zu meiner Frage. An den Kameras gibt es eine Taste, die dazu sein soll, den Schärfebereich der Aufnahme zu kontrollieren. Wenn ich die drücke, blendet die Kamera auf die eingestellte Blende ab. Soweit klar. Aber wie soll ich da die Schärfe sehen? Für mich wird's halt einfach dunkler. Ja, Schärfetaste mache ich immer Kapitelmarke, guck mal. Doch, das kannst du sehen, und zwar auf der Mattscheibe. Du brauchst allerdings genügend Licht dafür, weil, wie du schon festgestellt hast, es wird dunkler. Das tut es, weil die Blende zugeht. Ne? Geschlossenere Blende, weniger Licht, dunkleres Bild auf der Mattscheibe. Aber vorausgesetzt, du hast mal genügend Licht, also helles Tageslicht oder helles Kunstlicht, sodass du abgeblendet auch noch was erkennst, dann achte mal auf die Schärfentiefe. Das kannst du zum Beispiel mal ausprobieren, wenn du eine Wand entlang fokussierst. Was weiß ich, gehst du an den Fensterrahmen oder so etwas und hast davor Mauerwerk und dahinter das Fenster, hast vielleicht eine Offenblende von 2,8, schaust durch den Sucher, normalerweise ist der immer offenblendig, also guckst mit 2,8 durch, das schafft die Mattscheibe in der Regel auch, und hast da eine definierte Schärfentiefe. So, und jetzt stellst du deine Blende einfach mal auf 8, Blende 8, und drückst diese Taste. Jetzt wird das Bild natürlich dunkler, aber schau mal, wie weit nach vorne die Steine plötzlich schärfer zu sehen sind. Das ist nicht immer so hundertprozentig exakt, weil die Mattscheibe natürlich auch ein bisschen zumindest matt ist und das dann vielleicht ein bisschen grieselig aussieht. Aber man kriegt schon ungefähr einen Eindruck, wenn man sich mal so an diese Optik gewöhnt hat, ob du, wenn du mehrreihige Gruppenporträts fotografierst, ob die Gesichter in der zweiten und dritten Reihe denn auch noch scharf sind oder nicht. Da muss man ein bisschen seinen Blick für schulen dafür. Und wie gesagt, du brauchst viel Licht. Und dann klappt das eigentlich. Heutzutage digital würde ich allerdings einen Testschuss machen und reinzoomen. Also, so viel dazu. Mhm. Jetzt gucke ich gerade mal, ob aus dem anderen noch was gekommen ist. Nee, das war's.
Dann sind wir ja quasi fast am Ende.
Wir sind am Ende. Wir haben noch ein Geräuschrätsel aufzulösen. Das sind wir sowieso. Von Tobias, das klang so, so ein bisschen asthmatisch.
Also ich würde jetzt mal sagen, das ist eine, der ist immer noch nicht fertig, das ist eine kleine, alte, kompakte.
Da bist du relativ nah dran.
Aber noch nicht digital, weil die Geräusche macht keine digitale. Bitte, lass es keine digitale sein.
Er schreibt,
sein.
Hallo ihr zwei beiden an bei einer MP3-Datei. Es ist eine Canon IXUS 2. Einschalten der Kamera, das Objektiv fährt etwas heraus. Dann das maximale Herausfahren des Objektivs, dann das Zurückfahren des Objektivs, Auslösen mit Blitz und Transport des Films, Ausschalten der Kamera, Objektiv fährt herein. Laut Wikipedia kam die Kamera 1999 auf den Markt. Das deckt sich mit meinen Erinnerungen, da ich unseren Hausbau von Ende 2000 bis Mitte 2001 mit der Kamera dokumentiert habe. Um das Geräuschrätsel aufzunehmen, habe ich die Kamera ausgegraben und einen Film gekauft. Der ist jetzt fast halb voll und ich bin gespannt, wie das Ergebnis sein wird. Das finde ich mal einen geilen Einsatz. Richtig gut.
Das ist cool.
Ja, 3, 2, 1, Happy Shooting Tobias, schreibt er hier.
Ich habe hier gerade eine Seite verlinkt auf digitalkamera.de, wo die nochmal so ein bisschen beschrieben wird.
Die IXUS gab es doch dann aber auch das digital, ne?
Ja, ja, die gab's, die ist ein Digital IXUS, aber das ist die IXUS 2. Und da siehst du auf dem ersten Bild, siehst du die Kamera und davor liegt eine CF-Karte, also eine Compact-Flash-Karte. Das sind die großen, für die Jungen unter euch, das sind die großen Speicherkarten, die größten, so quasi. Und da steht eine 16 drauf und ich hatte erst so kurz gedacht, oh ja, eine 16 Gigabyte halt.
Moment,
das war 2000. Das ist eine 16 Megabyte Karte.
Und das war schon was richtig Tolles.
Ja, ich habe ja in der Schublade noch eine 8 Megabyte Karte.
Ja, ja, ja. Ich
16,
mit 2 habe ich, glaube ich, angefangen.
Also innerhalb von jetzt irgendwie 15 Jahren ist die Norm von einer 16 Megabyte Karte auf eine 16 Gigabyte, also mal, was ist das, mal 1000, oder? Ja.
Ja, man muss sich jetzt mal vorstellen, auf
eine tausendfache Größe.
Auf eine 16-Megabyte-Karte würdest du heute nicht mehr eine einzige Aufnahme kriegen.
Auf JPEGs schon noch. Da kriegst du wahrscheinlich
JPEGs,
so,
ja, aber die RAWs nicht.
So 3-4 JPEGs drauf, je nach Kamera. Aber so ein RAW kriegst du da heute nicht mehr drauf.
Nein.
Komm an, nee.
Das ist der Wahnsinn.
Ja, ja.
Ha. Ja, ach, sehr schön.
Dann sind wir hiermit am Ende angelangt einer langen Sendung. Ich möchte noch mal ein kleines Danke sagen an die Shownoter. Da sind der, immer wieder der Alex, der Sebastian, der Dieter und der Peter mit am Start und vielleicht auch bald noch mal jemand Neues, wer Bock hat. Das ist eine sehr, sehr lohnende Aufgabe. Sprecht mit denen mal im Chat.
Ja, wir hatten ja neulich, also als wir das aufnehmen vorhin, hatten wir ja schon mal so die grobe Idee, dass man ja vielleicht sogar mal ein Shownoter-Treffen machen könnte.
Ich bin sofort dabei.
So in Hannover.
Bin ich sofort dabei.
Also, ja, Shownoter dieser Welt, meldet euch bei uns.
Lohnt sich natürlich dann auch nur, wenn irgendwie mehr als ein, zwei Leute
da
sind. Aber da kriegen wir vielleicht was hin.
Aber vielleicht kriegen wir, verabreden wir uns einfach mal, treffen wir
vielleicht,
uns locker.
Vielleicht mal als Goodie Kurzfoto-Workshop für Shownoter.
Ja, warum? So. Das sag ich ja,
so eine Belohnung quasi.
Kleinen gemeinsamen Fotowalk mit anschließendem Essen.
Ja, müssen wir ein bisschen drauf rumkauen.
Genau, also, wir kauen mal.
Genau, wer da noch mitmachen möchte, melden beim Live-Chat. Einfach mal reinwerfen. Ich will Shownoter werden und dann nehmen wir euch da an Bord und ihr werdet sachgemäß eingelernt. Ja, und natürlich alles freiwillig. Wir bedanken uns. Macht's gut. Bis zur nächsten Woche. 3, 2, 1.
Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.